Früher hatten wir Angst vor der Spritze, heute haben wir Angst ohne die Spritze.
Und dann heißt es, boostern, wenn der Arzt kommt.
Wasser Berlin Folge 107. Deutschland hängt an der Nadel.
Ich glaube, Berlins Innensenator Geisel hat das mit Bezug auf Clankriminalität mal Politik der Nadelstiche genannt.
Und wer kommt als erstes auf die Idee, sich boostern zu lassen? Es ist Sarah Lee Heinrich, die 20-jährige Vorsitzende der Grünen Jugend. Das kann man sich nicht ausdenken, das hat sie wirklich getan.
Blöd.
Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 18. November 2021. Hier ist Folge 107. Mein Name ist Benjamin Golmer, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Obwohl wir uns eigentlich mitten im November befinden, hat bei vielen schon das Februar-Feeling eingesetzt. Also irgendwie alles zieht sich, alles ist grau und alles wiederholt sich auch irgendwie. Dabei wird's jetzt nochmal richtig wichtig.
Das ist jetzt eine Woche der Wahrheit. Das ist eine Woche der Wahrheit, die stattfindet. Vielleicht die letzte Chance noch gegenzusteuern, bevor wir tatsächlich in eine völlig dramatische und unkontrollierte Lage kommen.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe ein Déjà-vu, Marcel. Wobei, Vorsicht, es ist mitnichten die Woche der Wahrheit. Es ist doch vielmehr die Woche der Liebe. Mehr noch, es ist der Monat der Liebe oder es ist sogar die Jahreszeit der Liebe. Denn niemals vergessen, Impfen ist Liebe. Und wer sich nicht impfen lässt, der riskiert den Liebesentzug.
Ja. Zuckerbrot und Impfe. Wobei Zuckerbrot jetzt an der Stelle 3G ist. Und der Rest, der ist dann 2G und natürlich die Impfpflicht. Klar, ob da jetzt eine neue Regierung was dran ändern wird, ich glaube eher nicht. Und wir schauen uns heute so einige Aussagen an, die wir dann mal bewerten und schauen, wohin die Reise eigentlich gehen wird.
Man wird das Gefühl nicht los, dass Politik und Medien immer mehr den Bezug zur Realität verloren haben. Oder sich vielleicht sogar ihre eigene Realität geschaffen haben. Aber keine Sorge, wir schaffen gerne Abhilfe. Wir werden einige Zahlen und Fakten auf den Tisch legen, die stellenweise eine ganz andere Realität zeigen, als die, die man ansonsten so im viereckigen Bildschirm sieht. Das sieht übrigens an die Adresse von Maßnahmenbefürwortern, aber auch an die von Maßnahmenkritikern.
So ist es. Wir starten aber erst einmal wieder mit unserem Zuschauerfeedback. Auch diese Woche lautet die Adresse basta.berlin@snanews.de. Ganz schön viel wieder eingeflattert.
Ja, wie immer, schwierig, alles zu beantworten. Ich kann sagen, dass ich bis Freitagmittag schaffe, alles zu beantworten. Danach sporadisch. Wir geben uns Mühe. Aber bevor wir die erste Mail verlesen, wollen wir Ihnen erst noch ein kleines Video zeigen.
Oh ja.
Veröffentlicht wurde es vom Kölner Stadtanzeiger und zwar auf Twitter. Gedreht wurde es am 11.11. um 11.11 Uhr auf der Zülpicher Straße in Köln.
Ja, ich dachte ja erst, die singen da, wer nicht impft, der ist kein Kölner. Es war aber, wer nicht hüpft. Ja, diese Bilder, die gingen natürlich durch die Twitter-Welt wie ein Torpedo, möchte ich sagen. Ich meine, ich habe ja viele Jahre in Köln gelebt, bin NRWler, also eigentlich ein Karnevalsfan. Aber auch bei mir hat das viele Fragen offen gelassen.
Und ich, der definitiv kein Karnevalsfan ist, werde ihn jetzt mal befragen, damit er uns die Fragen vielleicht auch beantworten kann. Herr Joppa, welche Schutzmaßnahmen gab es denn dort?
Also laut Behörden gab es an diesen Feier-Hotspots wie der Zülpicher Straße 2G und der Zugang, der wurde eben von verschiedenem Personal da kontrolliert.
Wurde das denn auch gut kontrolliert?
Anfangs wohl schon, sagt man, am Ende wohl nicht mehr so, zumindest ist das die Aussage von Teilnehmern und auch von Journalisten, die vor Ort waren, also so gegen Abend waren die Gatter offen.
Ich meine, klar, Lebensfreude, da schaut man immer gerne zu. Wie wurde das denn im Netz so aufgenommen?
Differenziert. Also die Maßnahmenbefürworter, zum Beispiel Karl Lauterbach, die haben Bluthochdruck bekommen. Absolut. Maßnahmengegner haben wiederum gesagt, ja Entschuldigung, ist das eigentlich eure Pandemie der Ungeimpften?
Und ich sag mal so, wenn man doch nur mit Maske und Abstand demonstrieren darf, dann darf man das also ohne Maske und ohne Abstand machen? Bin gespannt, wie das noch ausgehen wird. Auf jeden Fall gab es doch jede Menge Feedback zu dieser zu dem Thema und auch wir schauen jetzt wirklich gespannt auf diese Karnevalshochburgen, ob die Feierei am 11. November eigentlich Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben könnte. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, Demonstrationen dafür verantwortlich zu machen. Vielleicht könnte das ja hier auch mal untersucht werden. Mhm. Vor allem wird es jetzt Einfluss haben auf die neuen positiven Tests. Da jedenfalls vermutet unsere Zuschauerin Katinka etwas. Sie hat uns am Montagabend eine Mail geschickt.
Sie schreibt, Zitat, nun erzählte meine Tochter, Jahrgangsstufe 13 eben.
Für einen Berliner musst du sagen, Jahrgang 13 klingt für mich, ist sie 1913 geboren, 2013, was ist mit dem Mädchen?
Nein, also Jahrgangsstufe 13 ist die Abiturklasse, glaube ich. Ne?
Ach so, okay.
Ja, ja. Zitat.
Kurz vor der Freiheit.
Ja. Also sie erzählte eben, dass aus ihrer Stufe heute 10 Personen einen positiven Selbsttest in der Schule hatten. Alle sind geimpft und waren am 11.11. in Köln unter 2G-Auflagen Karneval feiern. Dies ist in der Schule auch nur deshalb so schnell aufgefallen, weil sich dort alle Schülerinnen und Schüler testen müssen, egal ob geimpft oder nicht. Ich denke, die Folgen des Karnevalsauftakts am 11.11. werden noch große Kreise ziehen. Da kommt ganz sicher noch einiges auf uns zu, schreibt sie.
Da sind wir auf jeden Fall auch gespannt. Ich meine, was genau wird passieren? Es waren ja zumindest auf den Videos vorwiegend junge Menschen zu sehen. Es könnte ja auch sein, dass sie gar nichts davon mitbekommen, dass sie sich vielleicht damit infiziert haben. Das heißt, sie bekommen gar keine Infektion, beziehungsweise sie bekommen keine Symptome, sie lassen sich auch gar nicht testen und dann passiert ja nichts. Es könnte aber auch sein, dass aus irgendwelchen Gründen sehr wohl getestet wird und dann auch ein entsprechender Anstieg der Inzidenzen sichtbar ist. Also entweder positive Tests, die nach oben gehen oder vielleicht sogar die Hospitalisierungen.
Oder es kommt sogar ganz schlimm und Inzidenz, Hospitalisierungsrate und sogar Intensivbettenbelegung gehen nach oben. Vielen Dank übrigens an die Jecken in Köln für diesen wirklich einzigartigen Feldversuch, den wir da mal beobachten werden. Wir hoffen natürlich, dass alles gut geht, hoffen wir wirklich. Und am Ende wird man auf jeden Fall so oder so sagen, der Impfstoff wirkt großartig.
Ja, und wenn es dann am Ende doch irgendwie schief geht, dann wird man sagen, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr impfen sollen. Also da muss man natürlich dann nochmal boostern. Welche Aussage die Maßnahmenbefürworter dann eigentlich ein bisschen schlecht aufrechterhalten können, wenn sie dann immer noch behaupten, es ist die Tyrannei der Ungeimpften. Mhm. Hello und Alaaf, möchte ich dazu nur sagen.
Ja, wir werden das natürlich ganz genau beobachten. Wir kommen jetzt erstmal noch zu einer E-Mail von Jens. Die Älteren unter Ihnen, die werden sich vielleicht erinnern, früher gab es mal die Grippe. Richtig, ja, ja. Die ist ja in der Saison 2020, 2021 ausgeblieben. Was ist denn eigentlich jetzt?
Jens schreibt, ich versuche schon die ganze Zeit herauszufinden, wie hoch die Grippezahlen denn aktuell sind. Aber ich finde keine guten Infos. Habt ihr eine Idee und könnt ihr das für Donnerstag mit in die Sendung nehmen?
Infos.
Infos.
Also können wir, machen wir auch gerne, Jens. Also deshalb benutzen wir jetzt mal die Zahlen des RKI. Die haben nämlich die Arbeitsgemeinschaft Influenza, die sich genau um diese Grippezahlen dort kümmert. Und hier mal der aktuelle Bericht eingeblendet. Im Gegensatz zur Saison 2020-2021 ist in der aktuellen Saison 2021-2022 die Grippe wieder zurück. Hey!
Die Zahlen sind allerdings mit gewisser Vorsicht zu genießen, weil sie anders erhoben werden als zum Beispiel die Corona-Zahlen. Die Grippefälle werden von jeher immer hochgerechnet, da es keine flächendeckenden Grippetests gibt. Bei Corona haben wir das natürlich.
Ich habe jetzt mal eine Vermutung, die ist aber bisher nicht vollends zu belegen, also natürlich mit Vorsicht zu genießen,
bitte?
Vor allem, weil es von mir kommt.
Bitte?
Im vergangenen Winter hatten wir natürlich Lockdown, wir hatten Abstand, man konnte eigentlich nirgendwo mehr hin, wir hatten Masken, eigentlich gar keine öffentlichen Veranstaltungen mehr, Kontakte möglichst minimiert. Und deswegen gab es natürlich auch relativ wenig Erkrankungen, die auf die 1-zu-1-Übertragung zurückzuführen sind.
Das ist interessant, was du sagst.
Hm?
Also wenn du sagst, es gab im Grunde genommen keine Erkrankungen, die auf Kontakte zurückzuführen sind, was ist dann mit Corona?
Ja.
Also das gab es ja schon.
Ja.
Und da sehen Sie jetzt auch die Schwierigkeit. Also wenn man jetzt sagt, wir hatten im vergangenen Jahr so viele Maßnahmen und das hat dazu geführt, dass die Grippe zurückgedrängt wird, ist es eine Bestätigung dafür, dass die Grippe, dass die Maßnahmen helfen.
Hm.
Oder nicht?
Theoretisch oder, aber es gibt ja auch die Vermutung, dass es die Grippe durchaus gab, aber die irgendwie dann alle mit den positiven Corona-Tests verrechnet wurden und wer weiß, was der PCR-Test da gefunden hat. Auch das ist eine Theorie, das wissen wir alles nicht. Wir können nur eins sagen, wenn wir mal auf die Schüler gehen. Also wir hatten ja praktisch gar keine Schule vor einem Jahr. Wir hatten Homeschooling und irgendwie haben ja auch viele gesagt, mein Kind, das darf jetzt draußen auch auf dem Spielplatz mit irgendwelchen anderen Kindern nicht spielen. Und da gab es das sogenannte RSV-Atemwegsinfekt, den Atemwegsinfekt, der nicht stattgefunden hatte im vergangenen Jahr.
Und jetzt aber wohl nachgeholt wurde. Also die RSV-Fälle haben ja in einigen Ländern schon im Sommer angefangen und dann jetzt gab es im Herbst mal eine richtige Welle, richtig in die Höhe geschnellt. Sieht also schon danach aus, als wenn es da einen gewissen Nachholeffekt gegeben hätte.
Ja, das könnte theoretisch jetzt auch mit der Grippe auftreten. Also je länger wir mit Kontaktbeschränkungen unter der Maske verbringen, desto größer könnte bei denen, die sich daran gehalten haben, eben auch der Nachholeffekt sein. Bislang nur eine Theorie. und wir hoffen natürlich auch hier selbstverständlich, dass wir uns geirrt haben.
Ja, aber ich möchte es nochmal sagen, wenn das so ist, dann würde es dafür sprechen, dass die Maßnahmen sehr wohl etwas bringen.
Na, bei also Corona ja nicht. Aber gegen die Grippe.
Gut, kommen wir mal zu Jörg. Und das führt uns auch so langsam auf das Thema zu, was wir heute beackern werden. Es geht um die politischen Maßnahmen. Jörg schreibt, Zitat: Erstens, warum sagen unsere tollen Politiker eigentlich, dass 3G am Arbeitsplatz okay ist, aber zum Beispiel nicht im Restaurant oder Kino? Ein Handwerker zum Beispiel darf also in einem Restaurant arbeiten, aber nicht essen. Das ist doch völliger Irrsinn.
Ist es. Zweitens schreibt Jörg, wenn die Bundesregierung diese Antigen-Schnelltests zulässt und auf den Markt bringen lässt, dann findet die Tests doch eigentlich in Ordnung. Aber warum werden die dann nicht anerkannt, zum Beispiel bei 2 oder 3G? Im Prinzip ist ein Getesteter ungeimpft ja sicherer als ein ungetesteter Geimpfter. Das ist doch alles mega paradox, schreibt er.
Das ist auch unser Eindruck. Es ist wirklich vieles paradox. Beispielsweise auch die Frage, inwiefern man eigentlich einen Antikörpernachweis vorlegen kann. Also bei der Impfung wird er jetzt teils berücksichtigt, schon seit Monaten sogar. Aber wenn es jetzt um genesenen Status geht, dann nicht, wenn da kein positiver PCR vorliegt.
So ist das.
Gott, die Strafen werden ja erhöht. Also der Plan ist ja für ein gefälschtes Impfbuch bis zu 5 Jahre Knast. Wollte gerade sagen, ich meine, einen positiven PCR-Test zu fälschen, das ist nur wirklich das Einfachste.
Alles ist einfach. Die Frage ist nachher nach der Strafe und dann, wer sie kontrolliert. Aber dazu kommen wir noch. Das wird ganz spannend. Ja. Aber wenn wir gerade noch am Ende des Zuschauerfeedbacks sind, Benjamin, du hast noch was zu korrigieren. Du hast ja quasi selbst eine Mail geschrieben.
Und ich habe mich auch quasi selbst korrigiert. Absolut richtig, ja. Also, vergangene Woche habe ich ja gesagt, dass die Welt ziemlich Kleines, also die Welt derjenigen, die sich öffentlich äußern und die auch öffentlich Beachtung finden.
Soweit ja eigentlich so richtig.
Absolut, aber ich habe auch gesagt, Professor Drosten habe die Laudatio auf Jan Böhmermann gehalten, nachdem Jan Böhmermann die Laudatio auf Professor Drosten gehalten hat.
Laudatio Ping-Pong.
Habe ich gesagt. Ist aber nicht ganz richtig und das möchte ich mal klarstellen. Also, beide waren anwesend. Es war der Hans-Joachim Friedrich-Preis für das Neo-Royal-Magazin und Jan Böhmermann. Aber nicht Professor Drosten hat die Laudatio gehalten, sondern Dennis Yüksel. Aber keine Sorge, der Professor war dennoch allgegenwärtig und wir hören jetzt mal in die ersten Sekunden dieser Laudatio rein.
Wirklich, wirklich eine große Ehre und eine große Freude, heute Abend diese Laudatio halten zu dürfen. Aber gestatten Sie mir bitte noch eine Vorbemerkung. Ich finde es ein bisschen problematisch, dass hier Virologen eine Bühne geboten wird, die ja auch umstritten sind und die sich auch schon mal geirrt haben. Es hat einen Moment gedauert, oder?
Har, har, har. Humor für Menschen mit Humor. So gewinnt man sein Publikum. Schenkelklopfer zur Eröffnung, ganz grandios. Benjamin, mir ist das Lachen ehrlich gesagt so ein bisschen im Hals stecken geblieben.
Wieso, war doch klasse. Also Ironie ist das scharfe Schwert der Intelligenz.
Ja, muss man natürlich jetzt auch richtig hinhören. Ironisch war gemeint, dass der Professor nicht reden soll. Aber Yücel hat gesagt, der Professor hätte sich ja schon mal geirrt.
Nein.
Das war ganz unironisch.
Wie jetzt? Was? Professor Dr. Christian Drosten, der quasi Erfinder der PCR, der Gott-Virologe, der Goldstandard der deutschen Virologie, der soll sich geirrt haben, der Podcaster einer ganzen Generation.
Das können wir. Ja, so klang es jedenfalls von dem neuen Vorsitzenden der Deutschen Schriftstellervereinigung, ja.
Für mich ist das ein eindeutiger Hygieneverstoß.
Ja.
Was machen wir jetzt mit dem Mann? Ich würde vorschlagen, 2-wöchiges Praktikum in der Zeitung Demokratischer Widerstand.
So viel Klarstellung jetzt erstmal von Benjamin zur letzten Sendung und zum Hans-Friedrich-Preis. Bevor es jetzt richtig losgeht, haben wir aber noch eine Preisverleihung. Diesmal einfach mit hier einem Fotobeweis. Quelle: Staatskanzlei Hessen vom 5. November.
Und der Kulturpreis 2021 geht an den Drosten-Podcast mit Sandra Ziesek. Wow! Ministerpräsident Volker Bouffier, Erdprofessorin Ziesek und natürlich auch Dr. Mai Thi Nguyen Kim mit dem Hessischen Kulturpreis. Und Dr. Drosten geht diesmal leider leer aus, aber er ist immer noch dabei.
Mai Thi Nguyen Kim, das ist doch die Ehefrau vom stellvertretenden Direktor des Pharma-Riesen Merck, oder?
Möglicherweise. BioNTech-Mittel werden von Merck hergestellt für BioNTech?
Ja, die helfen bei der Impfherstellung, ist doch fantastisch. Wurscht.
Was jetzt auch nicht heißt, dass Frau MyLab nur deswegen Impfung befürwortet, weil ihr Mann einen dicken Fuß in der Pharmabranche
hat. Nein, ich denke, das ist zu Hause kein Thema.
Es zeigt nur mal wieder, wie klein die Welt eigentlich ist.
Wurscht.
Nehmen Sie sich die Welt und dann machen Sie sie noch kleiner und dann noch kleiner und noch kleiner und dann haben Sie
dieses Podium mit den Leuten dort. Gut, aber das waren jetzt die Auszeichnungen und Preise der besagten Kalenderwoche. Sie gingen also an die fleißigen Pandemiebekämpfer aus Team Vorsicht. Und jetzt machen wir uns mal daran, die Pandemie auf unsere Art und Weise auseinanderzunehmen. Achtung, Triggerwarnung, bitteschön. Das folgende Programm, schauen Sie bitte auf eigene Verantwortung zu Risiken und Nebenwirkungen, warnt die AfD oder Ihr Psychiater. Benjamin, wie heißt der Titel der heutigen Sendung?
Basta Berlin Folge 107. Deutschland hängt an der Nadel.
Rote Flecken bei der Rotpunkt-Fraktion. Die Drähte, die laufen heiß. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Warten Sie ab, was er noch sagt.
Deutschland an der Spritze. Deutschland einig Drogenland. Das Schicksal des Landes hängt an der Impfung. Jens Spahn sprach ja bereits davon, dass es eine patriotische Pflicht ist, sich die Impfung geben zu lassen. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt kommt unser Staatsoberhaupt. Es spricht der Bundespräsident und der setzt noch einen drauf.
Ich bitte Sie noch einmal, lassen Sie sich impfen. Es geht um Ihre Gesundheit und es geht um die Zukunft unseres Landes.
Unmissverständlich. Deutschland hängt an der Nadel, mein Lieber. Ja, sagt unser Staatsoberhaupt. Fragen Sie nicht, was Ihr Land für Sie tun kann. Fragen Sie, was Sie für Ihr Land tun kann.
Mhm. Und die Zukunft unseres Landes heißt natürlich alles in den Arm. Ja, alles in den Arm. Genau auf diesen Namen ist man also gekommen, als man am Montag eine neue Kampagne gestartet hat. Mhm. Es war dann die ganz große Twitter-Karawane der Promis und Impflinge. Da war alles dabei. Also ich habe mal rausgesucht, Smudo war dabei, Dunja Hayali war dabei und natürlich auch Professorin Melanie Brinkmann. Sie alle haben mitgemacht bei dieser Kampagne und sie bettelten alles in den Arm.
Als wenn sie nicht genug bekommen könnten. Und tatsächlich...
Als wenn sie uns eine Vorlage dafür liefern wollen, für das, was wir gleich machen werden.
Ich glaube, die machen das alle nur für Basta Berlin. Das muss so sein. Ja, und erste Entzugserscheinungen konnten wir bei Politikern von Bündnis 90 Die Grünen bereits feststellen.
Und das wird reichen, wenn sie angewandt werden, um die vierte Welle zu brechen. Allerdings muss man auch sagen, sie wird nur gebrochen werden, wenn diejenigen, deren Impfschutz jetzt langsam abnimmt, ich gehöre übrigens dazu, endlich eine Spritze bekommen, um dann wieder vollen Impfschutz zu haben.
Endlich eine Spritze bekommen. Robert Habeck, der Anwalt der nicht ausreichend Geboosterten.
Wird Comirnaty jetzt das neue Heroin? Wird Spikevax das Crystal Meth der Alterskohorte Ü30?
Vorsicht, also damit meinen wir jetzt zunächst einmal nicht die körperliche Abhängigkeit von Impfstoffen. Das bedeutet, wir diskutieren jetzt auch nicht die Befürchtung von manchen Menschen da draußen, dass ADE auch bei dem Coronavirus vorkommen könnte. Also Antibody Dependent Enhancement, übrigens ein Phänomen, mit dem ich mich auch noch gar nicht so tief beschäftigt hätte, dass ich dazu irgendetwas öffentlich sagen könnte. Bei uns geht's heute um was anderes. Bei uns geht's heute darum, was eigentlich hier oben abgeht, wenn sie Impfung einsetzt.
Für alle, die Lust haben, nicht emotional, sondern sachlich über Impfungen und Impfpflicht zu reden, ignoriert das da unten, holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich. Wir steigen durch.
Stellen wir uns mal vor, Sie sind um die 20, jung, gesund, frisch und haben das ganze Leben natürlich noch vor sich. Und dann kommt Corona. Corona in den Nachrichten, 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 Nachrichten. Corona an der Uni, Corona bei Instagram und Corona in der S-Bahn.
Ich meine, vielleicht können wir uns noch erinnern, du bist Anfang 20, du weißt irgendwie noch gar nicht richtig, was anzufangen mit deinem Leben. Du weißt noch nicht, in welchen Beruf du gehen möchtest. Du bist grundsätzlich schon mal verunsichert mit der Welt, in der du dich bewegen musst. Ging mir jedenfalls ganz massiv so. Und dann hat vielleicht noch deine Freundin Schluss gemacht. Du bist in einer fremden Stadt und auf einmal ist Corona und du darfst dein Haus nicht mehr verlassen. Du darfst auch niemanden treffen. Du darfst auch nicht in die Universität gehen. Deine Eltern sind weit weg. Ich meine, das macht doch was mit dir. Also, was macht das?
Naja, ich denke, da wird ein Angstgefühl kreiert in dir. Das Gefühl der Angst. Also Angst vor der Zukunft sicherlich. Selbst wenn du um deine Gesundheit vielleicht auch keine Angst hast. Du hast ja vielleicht Angst um deine Eltern, um deine Großeltern. Ganz sicher aber auch Angst um deine berufliche Zukunft. Angst, da ist schon vorherrschend gewesen.
Ja, also ich muss jeden Jungen einfach nur verstehen. Oder auch jeden Älteren, der einfach Angst gehabt hat. Und was wäre denn, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Sie brauchen diese Angst nicht mehr haben. Diese Angst kann einfach so weg sein. Sie müssen dafür einfach nur das machen, was ich Ihnen sage. Gehen Sie ins Impfzentrum. Gehen Sie auf direktem Weg dorthin. Ziehen Sie keine D-Mark 4000 ein, auch keine Bratwurst. Gehen Sie einfach ins Impfzentrum und geben Sie sich den Schuss.
Hm. Tja, die Impfung nimmt die Angst, die uns vorher gemacht wurde. Die Impfung sorgt für Sicherheit. Die Impfe erfüllt ja auch damit eines der wichtigsten Bedürfnisse des Menschen, denn sie gibt Sicherheit.
Da sind wir beim nächsten Paradox. Früher hatten wir Angst vor der Spritze, heute haben wir Angst ohne die Spritze.
Psychische Abhängigkeit durch Impfung? Es nimmt Angst und verspricht Sicherheit, doch die Impfung, die kann ja noch mehr. Sie attackiert ja auch das Belohnungssystem.
Schauen Sie sich mal die gängigen Betäubungsmittel an. Heroin beruhigt und euphorisiert. Cannabis entspannt und Ecstasy sorgt für richtig große Glücksgefühle. Wissen Sie, wie Sie diese Gefühle auch ohne diese Mittel bekommen können? Ja, genau. Die Antwort lautet, mit Menschen.
Ja, Liebe ist das Stichwort. Also tatsächlich, was ist denn hier bitte schön stärker als Liebe? Liebe ist das Gefühl von Anerkennung, auch das sicherlich das Gefühl, angenommen zu werden von seiner Umwelt. Liebe und Zuneigung sorgen für Entspannung, Euphorie und Glücksgefühle. Genau das kann die Impfung.
Mit Angst?
Die Heroin.
Mit Angst gehen Sie also in dieses Impfzentrum. Und das Impfzentrum an sich, das ist ja schon ein teils romantisch verklärter Ort. Manche sagen sogar ein religiös verklärter Ort. Ich bin deswegen extra nochmal ins Archiv gelaufen, in das Archiv von Spiegel Online und habe Ihnen einen Artikel rausgesucht. Der Spiegel schreibt also, für mich die Nadel der Welt. Hymne auf einen schon jetzt historischen Ort. Und diesen Artikel kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Bitte lesen Sie sich den nochmal durch. Der ist wirklich sensationell. Ich sage nur so viel. Also die Autorin würde wahrscheinlich 27 Kamasutra beten, wenn das Impfzentrum endlich eröffnet wird in Hamburg. Und warte mal, vielleicht kommst du dazu, dass es eröffnet wird.
Wieder
eröffnet. Impfzentrum in Hamburg wieder eröffnet. Stell dir mal vor, wer singt natürlich?
Ja, klar.
Diesmal nur für 40.000 Euro. Er ist doch Hamburger. Da müssen wir auch die Anreisekosten ein bisschen reduzieren. Ist doch klar, können wir gerne machen.
Hast du recht.
Also, Sie gehen also in das Impfzentrum und vor Ort bekommen Sie dann den Stoff, aus dem die vermeintliche Freiheit ist. Manch einer weint sogar nach der sogenannten vollständigen Immunisierung. Die Angst fällt ab und Sicherheit tritt ein.
Ja. Und dann kommt ja der Griff zum nächsten Suchtmittel, dem Smartphone. Erstmal eine Mitteilung in die WhatsApp-Familiengruppe, dann sicherlich die besten Freunde dann auch nochmal informieren, anrufen und spätestens dann nochmal Impfpflaster oder Impfausweis posten auf Twitter oder Instagram.
Das Impfpflaster, das ist doch schon fast so etwas wie eine Reliquie. Wir werden gleich noch eine davon haben. Vorher aber mal diese Reliquie hier aus dem Twitter-Kanal der ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Sie sehen also hier diese beiden Impfpflaster, wie sie eingerahmt sind. Ich hoffe, sie hat noch Platz für Nummer 3 gelassen. Und wer weiß, was da noch kommt. Und genau jetzt passiert's. Also jetzt kickt die Wirkung rein. Jetzt kommt nämlich die Belohnung. Es ist nicht nur das Gefühl, dass sie das Beste für sich getan haben. Nein, es ist die Bewunderung und die Liebe anderer Menschen.
Aber dann kommt natürlich auch noch die Abgrenzung. Die ist ja auch noch ein wichtiger Teil davon. Also du postest ein Foto von deinem Impfausweis beispielsweise, du erzählst unter Tränen der Erleichterung davon und dann kommen ja definitiv auch die Hater, die andere Bubble. Leute, die dich kritisieren und beleidigen dafür.
Ihre Fans und ihre Freunde haben zugesprochen, haben gesagt, wie toll das ist, dass sie es getan haben, vielleicht auch schon wieder getan haben, aber die anderen sagen, das geht ja gar nicht. Du weinst, wie albern ist das denn? Du machst dich davon abhängig. Aber jetzt kommen ihre Leute. Es geht eben auch um psychische Aspekte. Jetzt bekommen sie den Support von ihren Impffreunden. Die machen sich also unter diesen Beiträgen für sie stark und symbolisieren ihnen, wir sind deine Sicherheit.
Und dann heißt es, boostern, wenn der Arzt kommt. Hier auch das Paradebeispiel für unsere Erzählung. Hier kommt der Bundesvorsitzende, die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, mit ihrem Boosterfoto. Ja.
Die 20-jährige Jungpolitikerin hat es also schon wieder getan. Sie holt sich am Sonntag ihren nächsten Schuss. Das Team Vorsicht hat damit ein neues, wichtiges Gesicht. Sie geht vorbildlich voran für die jungen Menschen, die vielleicht noch zögern. Sarah Lee ist jetzt also geboostert.
Sie schreibt, Zitat, stehe gerade für ein spontanes Impfangebot der Stadt Köln an. Die Anstellreihe ist unglaublich lang. Anderthalb Stunden später ist es vollbracht.
Können wir vielleicht mal über Impfpriorisierung sprechen? Also stellen Sie sich vor, Deutschland will unbedingt boostern. Das hören Sie auf allen Kanälen. Hm. Was Sie aber auch hören, ist, dass Deutschland das nicht schnell genug schafft mit den Boostern. Interessanterweise sind es gerade die Politiker von Bündnis 90 Die Grünen, die uns erzählen, dass wir mit den Boostern nicht hinterherkommen. Es ist Robert Habeck, es ist Katrin Göring-Eckardt und alle sagen, wo sind die Impfzentren, wieso können wir nicht boostern? Und wer kommt als erstes auf die Idee, sich boostern zu lassen? Es ist Sarah Lee Heinrich, die 20-jährige Vorsitzende der Grünen Jugend. Das kann man sich nicht ausdenken, das hat sie wirklich getan. Mhm. So, ist das jetzt noch Solidarität oder was genau ist das denn jetzt eigentlich?
Wer sollte denn eigentlich nach der Logik priorisiert werden? Der Kollege aus Nigeria, den wir hier neulich zu Gast hatten, der noch gar nicht geimpft war? Oder die 70-jährige Oma, die im März die zweite Impfung erhalten hatte? Oder eben Sarah Lee Heinrich, die 20-Jährige ohne, wie wir wissen, oder vielleicht, ohne, dass wir es wissen, Vorerkrankung. Wir nehmen mal an, sie hat keine.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass Sarah Lee Heinrich meine bisher geäußerte Empörung ziemlich egal ist. Ich versuch's mal anders, Sarah Lee. Fangen wir mal an mit einem kleinen Trigger. Ich bin ja ungefähr doppelt so lang Deutscher wie du. Hey, Moment mal. Es bezieht sich nicht darauf, dass ich weiß bin und eine Glatze habe. Wenn Sie das sagen, haben Sie mich zwar nicht rassistisch diskriminiert, weil wir in einem weißen Mehrheitsland leben, wo es keine Diskriminierung gegenüber Weiße gibt. Nein, was ich gesagt habe, war, dass ich doppelt so alt bin wie Sie. Das bedeutet, liebe Sarah Lee Heinrich, ich habe ja doppelt so lange Erfahrung mit meinen Deutschen. Und darum kann ich dir was erzählen. Ich war doppelt so oft im Urlaub mit Deutschen wie du. Der Deutsche an sich hat unterschiedliche Eigenschaften. Einer seiner vielleicht unangenehmsten ist, dass er immer die Rechnung teilt im Restaurant. Was aber das Schlimmste an ihm ist, ist die Buffetdrängelei. Stell dir vor, du bist im Urlaub und da liegt noch ein Schnitzel und du hast 5 Deutsche. Was passiert dann? Mord und Totschlag, das kann ich dir versprechen. Wir sind die Erfinder der Schnitzeldrängelei. Und weißt du, lieber Sarah Lee Heinrich, was das Schnitzel des 21. Jahrhunderts ist? Die Impfung. Du bist eine ganz patentierte Impfdränglerin. Wenn du dich da hinstellst, 1,5 Stunden wartest mit einer 70-Jährigen in der Schlange bei 5 Grad im November in Köln, wie ist denn das zu beurteilen? Mhm. Ich würde sagen, liebe Sarah Lee Heinrich, du bist ein echter weißer Bürgi.
Ja, das Team Solidarität hat eben auch die eigenen Regeln. Und zu diesen Regeln gehört eben auch eine ordentliche Portion Autorität. So, seit Monaten rufen sie ja auch zur freiwilligen Impfung auf.
Weißt du, was mir noch einfällt? Hm. Es war alles jetzt ein bisschen hart. Ich glaube, dass Sarah Lee alles so gemacht hat, wie sie es für richtig hält.
Ja, das ist ja das Schlimme.
Ich habe das Gefühl, dass sie denkt, dass das richtig war. Also, sie ist so gefangen in diesem ewigen Wettlauf mit dem Team Wissenschaft. Was sagt das Team Wissenschaft? Was muss ich als nächstes machen? Wohin geht's jetzt? Okay, Israel, Pfizer. Okay, BioNTech. Was sagt das Team Wissenschaft? Da muss ich jetzt hin. Da ist die Impfung. Das muss ich machen. Ich bin Vorbild. Ich muss das auch posten. Ich muss ein Vorbild für die anderen sein. Und deswegen mache ich das so. Ich glaube tatsächlich, dass in ihrer Welt genau das Richtige gewesen ist. Und sie sieht eben gar nicht, dass es auch eine andere Welt gibt, in der das genau das Falsche gewesen ist. Also diese Fokussierung auf diese Solidarität, die man üben muss und das Vorbild, was man sein muss für andere Menschen, führt dazu, dass man möglicherweise gar kein Vorbild ist. Das jedenfalls ist mein Gefühl. Und da sind wir bei diesen psychologischen Aspekten. Was kann ich als nächstes tun, um das Gefühl wiederzubekommen? Um das Gefühl, dass ich das Richtige gemacht habe? Und da sind wir schon bei dem Punkt, dass man vielleicht doch sagen könnte, dass unsere Kanzlerin Angela Merkel uns ein bisschen behandelt hat wie kleine Kinder. Wascht euch die Hände, haltet Abstand, seid gut und brav und Bürger.
In die Armbeuge.
Und das ist doch die Frage. Ich diskutiere dabei wirklich viel. Ich bin doch irgendwie zwischen den Stühlen. Ich finde alles daneben. Ich finde das daneben, ich finde das daneben, ich finde das daneben. Was mache ich selber? Ich versuche, meinen eigenen Weg zu finden. Aber von wem erwarten Sie sich denn Hilfe und Rettung? Von demjenigen, der immer sagt, was die da oben sagen, ist richtig. Oder von dem, der sagt, nein, ich denke darüber selber nach. Ich werde diese Regeln nicht befolgen. Wer wird Ihnen denn eines Tages mal helfen, wenn Sie in Not sind? Zur Not bin ich es. Und das ist nicht der, der immer alles so macht, wie eine Autorität ihm das sagt. Es gibt doch ein Gesetz dafür. Das Gesetz befolgen wir jetzt. Na sicher, wir finden immer ein Gesetz. In Singapur hat mir gerade neulich ein Kollege gesagt, in Singapur ist es doch jetzt so, dass doch bitte die ungeimpften Menschen ihre Behandlung selber bezahlen müssen, wenn sie mit Corona auf die Station kommen. Das können wir doch auch machen. Schließlich gibt es ja ein Gesetz dafür in Singapur. Wenn Singapur dieses Gesetz hat, dann können wir das Gesetz doch auch haben. Wenn Österreich 2G für Ungeimpfte hat, dann können wir das doch auch haben. Wenn Italien oder Frankreich eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal haben, dann können wir das doch auch haben. Und wenn die Vereinigten Staaten ein 2-jähriges Kind ohne Maske im Flugzeug nicht einreisen lassen, dann können wir das doch auch machen. Das können wir alles machen. Das ist der Punkt, um den es hier geht.
Bald.
Ja, Warum nicht?
Drin. Ja, die Frage ist jetzt aber, was machen wir denn mit denen, die da jetzt nicht mitmachen? Also die jetzt sagen, okay, es ist 2G, dann gehe ich eben nicht mehr ins Kino. Es ist 2G, dann gehe ich nicht mehr ins Restaurant oder besuche eben meine Oma nicht mehr auf der Pflegestation.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, was machen wir denn, wenn die ganzen Ungeimpften auf einmal nicht mehr draußen sind? Wer ist denn dann der Sündenbock? Wer ist denn dann die Gruppe, auf die die Politik alles schieben kann, was sie in den letzten 18 Monaten so verbockt hat? Ich meine, wir können ja bloß mal ein paar Stichpunkte geben. Was ist denn eigentlich mit dem Impfschutz, der ja jetzt doch nicht jahrelang hält? Was ist denn mit dem Impfschutz, der jetzt ja nicht mal ein Jahr lang hält? Hat die Politik das eigentlich verbockt? War es genau das, was sie uns versprochen haben? Oder hatten wir eigentlich erwartet, dass dieser Impfschutz was ganz anderes kann? Was ist denn eigentlich mit den Masken, die nicht da gewesen sind? Oder was ist denn eigentlich mit den Parteikollegen, die sich an den Masken massiv bereichert haben? Was ist mit den Masken, die wir gekauft haben, die deutlich teurer waren, als sie eigentlich sein müssten? Was ist mit den Masken, die gar nicht zertifiziert sind, aber trotzdem an die Bevölkerung abgegeben wurden?
Oder noch irgendwo liegen.
Zu etlichen Millionen. Oder was ist eigentlich mit diesen Intensivbetten, die ja nicht aufgebaut werden während einer Pandemie, sondern abgebaut werden? Was ist mit dem Notfallkrankenhaus, was wir zwar für Millionen gebaut haben, was wir aber gar nicht betreiben können? Was ist mit den Beatmungsgeräten, die wir gekauft haben, die wir auch nicht betreiben können? Was ist eigentlich damit? Ich meine, das sind doch mal Fragen, denen sich die Politik stellen könnte. Das sind übrigens auch Fragen, denen sich die Medien mal stellen könnten. Wo ist eigentlich der Impfstoff gegen Delta? Warum brauchen wir den nicht? Brauchen wir ihn wirklich nicht? Könnten wir ihn nicht vielleicht doch mal produzieren? Könnten wir nicht mal verimpfen? Oder machen wir einfach immer weiter auf den Wildtyp rauf? Das sind doch mal Fragen, die man fragen könnte. Aber wieso sollte man das tun? Man hat doch die Ungeimpften. Wir können auch auf die zeigen und sagen, also wenn wir ein Problem haben, dann sind es die Ungeimpften. Ich nenne das eigentlich das Markus Söder-Phänomen. Markus Söder ist doch ein König da drin, immer auf andere zu zeigen und sagen, ich habe es ja nicht gemacht, das waren ja die. Er ist ein König. Er spricht immer mal wieder wunderbare Probleme an, aber nur um darum abzulenken, dass sein Bundesland wieder mal am schlechtesten dasteht.
Absolut. Aber
darum brauchst du die Ungeimpften.
Ja, die Ungeimpften, die spielen eine tragende Rolle in diesem Schauspiel. Das muss man sich klar machen. Und jetzt lassen Sie uns mal abwarten. Was passiert denn, wenn Ungeimpfte die Bewegungsfreiheit komplett genommen wurde? Also verboten wurde, Freunde zu treffen, wenn sie nur noch mit einem Test in die Bahn steigen dürfen. Was passiert, wenn Nicht-Geimpfte monatelang vom Sozialleben abgeschnitten wurden und die Inzidenzen immer noch hoch sind?
Was passiert dann? An der Stelle überlassen wir Sie jetzt mal Ihrer eigenen Fantasie. Gehen Sie mal in sich. Und zögern Sie bitte nicht, sich auch mal kurz das Schlimmste auszumalen. Wir haben Sie eingangs gewarnt. Wir haben Ihnen gesagt, diese Sendung wird gefährlich. Vor Risiken und Nebenwirkungen warnt die ARD oder Ihr Psychiater. Haben Sie sich jetzt langsam ausgetobt mit Ihrer Fantasie? Dann machen wir weiter. Und da geht es gar nicht mal um unsere Fantasie.
Nee.
Ethikrat-Mitglied fordert Ausreisestopp für Ungeimpfte. Der Homburger Humangenetiker und Medizinethiker Wolfram Henn, Mitglied im Deutschen Ethikrat, fordert einen Ausreisestopp für Ungeimpfte innerhalb der EU.
Herr Henn, Sie haben da ein bisschen was falsch verstanden. Die Ungeimpften sollen natürlich ausreisen können. Sie sollen nur nicht mehr einreisen dürfen.
Falsch, Marcel. Die Ungeimpften spielen eine tragende Rolle.
Ja, stimmt.
Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi empfiehlt via Twitter: Sondern Sie ungeimpfte Menschen ab. Schließen Sie diese aus. Aus Ihrer Familie oder vielleicht aus Ihrem Freundeskreis. Vielleicht ja auch zum Fest der Liebe, das bildet sich doch gerade an.
Absolut.
Hier die Schlagzeile dazu. Und die habe ich jetzt aus der Berliner Zeitung, RBB hat darüber berichtet und andere auch. Auf Twitter habe ich die Urquelle auch gelesen. Also hier die Schlagzeile dazu. Berlins Gesundheitssenatorin Kaleitsche rät, Kontakte nur noch mit Geimpften.
Dilek Kaleitsche tut es. Natalia Wörner, die tut's übrigens auch. Die Schauspielerin ist die Lebensgefährtin von unserem geschäftsführenden Außenminister Heiko Maas. Und die wird zitiert, Schauspielerin Natalia Wörner möchte nicht mit Ungeimpften drehen. Also für sie steht fest, sie möchte nicht mit Ungeimpften Filme oder Serien oder was auch immer drehen.
Ja. Ach ja, und dann wäre ja auch noch die Politik. Die Politik, die uns sagt, dass wir uns auf keinen Fall spalten lassen sollten, dass wir nicht gespalten sein dürfen. Mm-mm. Die Politik, die tatsächlich sagt, gemeinsam gegen Corona, das ist genau unsere Kampagne. Wir haben eine Vertreterin dieser hohen Politik für Sie, möglicherweise ja dann auch in einem wichtigen Amt. Mal schauen, FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, sie teilt bei Welt.de ihre Erkenntnisse mit uns.
Es ist eine Pandemie der Ungeimpften. Ich bin keine Medizinerin, ich bin auch keine Juristin. Aber wenn Sie in den Kliniken nachfassen, und das tun Sie ja auch, dann stellen wir fest, dass 99% derer, die jetzt in den Intensivstationen betreut werden müssen, Männer und Frauen sind, die sich geweigert haben, geimpft zu werden.
Frau Strack-Zimmermann sagt, 99% Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Und im gleichen Interview stellt sie fest, was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Menschen, die sich nicht impfen lassen, müssen sich im Klaren sein,
dass sie nicht als Minderheit die Mehrheit, ich sag das mal, terrorisieren dürfen und deswegen auch mit entsprechenden Regeln entsprechend konfrontiert werden.
Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Politikerin, sie hat also Zahlen. Sie hat sich umgehört und die Ergebnisse waren, 99% der Menschen auf den Intensivstationen sind ungeimpfte Menschen.
Wo hat sie sich denn umgehört?
Mal sehen. Wir haben dazu vielleicht nächste Woche noch was vor, aber ich kann Ihnen sagen, was wir diese Woche schon wissen. Wir wissen, dass Herr Golme sich direkt, als er das gesehen hat, mal ans Werk gemacht hat und ihr eine Presseanfrage geschickt hat. Tatsächlich mit relativ kurzer Frist, also von 16 Uhr gestern Abend, 12 Uhr heute Vormittag, dass sie sich bitte äußern soll. Sie soll mir bitte erklären, wo sie sich umgehört hat und ob sie denn diese Zahlen von dort, wo sie sich umgehört hat, tatsächlich auf Deutschland übertragen kann. Und dann habe ich da noch eine andere Anmerkung, zu der wir gleich nochmal kommen und eine andere Frage an Sie. Allerdings wollen wir sie ja jetzt nicht dumm nach Hause schicken. Wir haben nämlich auch eine Information für Sie. Allerdings wird sie die nicht klüger machen. Frau Strack-Zimmermann erstmal auch noch nicht.
Nein.
Die schon. Quelle ist der Deutsche Bundestag. Ey, geht es noch offizieller? Quelle ist die Anhörung im Hauptausschuss. Ey, geht es noch offizieller? Quelle ist ein Mann, der selber der Präsident der deutschen Intensivmediziner ist. Geht es noch offizieller? Saß er nicht im Grunde genommen per Zoom-Konferenz oder was auch immer die für ein Tool benutzen, an einem Tisch mit Frau Priesemann und Professor Dr. Christian Drosten und war er nicht ein Experte in dieser Reihe? Genauso ist es gewesen. Jetzt also kommt Gernot Marx und er beantwortet möglicherweise die Frage, wie viele Menschen auf Intensivstationen eigentlich geimpft sind und wie viele nicht geimpft sind.
Frage an Sie, Herr Professor Marx. Wissen Sie, wie viele der 1662 Patienten geimpft bzw. ungeimpft waren?
Die Frage geht an den Verband DIVI, Professor Marx.
Sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Frage. Diese Frage kann ich leider nicht beantworten.
Ups. Aber kommen wir nochmal drauf zurück. Nicht Geimpfte terrorisieren laut Strack-Zimmermann ihre Mitmenschen. Sind Ungeimpfte also Terroristen? Und was machen wir da mit ihnen?
Darf ich mit ihnen über Impfung sprechen?
Nein, aber es wird ja vielleicht auch bald gar nicht mehr geredet. Vielleicht wird er bald gezwungen. Machen Sie doch bitte jetzt nochmal Ihre Augen zu. Und denken Sie bitte jetzt nochmal an das Schlimmste, was Ihnen einfällt. Was machen wir mit Terroristen? Wir rufen die Polizei.
Ja, absolut.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, mit der Polizei zum Impfarzt, wie eine Impfpflicht durchgesetzt werden könnte. Im Text geht es dann um den Verfassungsrechtler Christian Pestalozza. Er meint, dass eine Impfpflicht in bestimmten Fällen sogar zwingend notwendig sei. Und wer das nicht möchte, Zitat Pestalozza, das bedeutet, dass jemand durch die Polizei dem Impfarzt vorgeführt wird.
Also nur noch mal verbildlichen, von der Polizei zum Impfarzt gezerrt werden. Was sagt denn da eigentlich die Polizei dazu?
Das haben wir uns auch gefragt und deswegen haben wir mal angeklopft und zwar bei Benjamin Jendro. Der ist Sprecher der Gewerkschaft der Polizei hier in Berlin. Ihm haben wir dann über die Förderung von Herrn Pestalozzi berichtet und seine Reaktion war eindeutig.
Ja, Zitat Benjamin Jendro. Für Polizei und Feuerwehr lehnen wir die Impfpflicht in jedem Fall ab. Klar ist, dass es aufgrund des begrenzten Personalkörpers bereits bei den bisherigen Maßnahmen nicht möglich ist, flächendeckend zu kontrollieren oder zu sanktionieren. Bei einer Impfpflicht wäre das noch weniger möglich, weil unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht einfach in jede Wohnung gehen können, um den Impfpass sich zeigen zu lassen oder ärztliche Atteste auf ihre Echtheit zu überprüfen.
Weiter heißt es von Benjamin Jendro etwas ironisch. Es ist schön, wenn Juristen das als möglich erachten. Ja, ich weiß nicht, ob das schön ist, Herr Jendro. Aber okay, ich lese einfach weiter vor, was er gesagt hat. Die Realität sieht anders aus. Schon jetzt stapeln sich die angezeigten Corona-Verstöße bei den zuständigen Stellen und werden noch mehrere Monate auf ihre Bearbeitung warten. Bis hier alle Bußgelder angeordnet und Zwangsgelder erhoben worden sind, haben wir die brenzlige pandemische Lage hoffentlich längst hinter uns.
Was wird eigentlich eher angehoben? Der Personalstand bei der Polizei von der neuen Regierung oder der Personalstand in der Pflege? Kommt drauf an, was wichtiger ist. Wird man dann sehen. Aber die Gewerkschaft der Polizei hat übrigens auch nochmal klargestellt, dass sie auch eine spezielle Impfpflicht nur für Polizisten zum Beispiel ablehnen würde. Und der Punkt mit der Bearbeitung der Anzeigen, den fand ich besonders spannend. Da hat mir nämlich Benjamin Jendro gesagt, allein im Berliner Bezirk Berlin-Mitte liegen aktuell rund 5000 Anzeigen unbearbeitet rum mit Corona-Bezug, also zum Beispiel wegen Nicht-Aufsetzen von einer Maske. Und das Bezirksamt dort schafft gerade einmal die Bearbeitung von 500 Anzeigen insgesamt pro Monat.
Wenn wir also jetzt aufhören, Anzeigen zu schreiben, dann kann die letzte Anzeige im September 2022 bearbeitet werden. Spitzenmäßig. Bleibt es also statt Impfpflicht erst einmal bei Impfangeboten und 2G in der Gastronomie? Herr Jopper, ich will dich gerne etwas fragen. Deine prophetische Gabe nutzen. Was glaubst du, wird es eine generelle Impfpflicht geben?
Oh, schwierig. Also ich glaube, dass man bis Februar sich auch innerhalb der Ampelkoalition ganz stark raufen wird und sagen muss, ja, die muss es geben, auf jeden Fall. Und da werden wir jetzt einen externen Expertenrat gründen. Und der wird sich mit dieser Frage beschäftigen. Da wird sicherlich auch jemand im Ethikrat drin sitzen.
Ja sagen.
Ja sagen, klar. Vielleicht noch jemand aus der STIKO. Und dann wird man zu dem Ergebnis kommen, ach, jetzt haben wir März, wir haben gar keine Welle mehr. Ja, das vertagen wir. Meine Prognose. Aber eine Impfpflicht in gewissen Bereichen wird es bestimmt kommen. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn wir das hätten, vielleicht eine Impfpflicht der für die Ü-80-Jährigen, dann für die Ü-70, 60, 50 und so weiter.
Also ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Ich versuche es wirklich jeden Tag und versuche das für mich selber rauszufinden, ob es eine generelle Impfpflicht geben wird. Das heißt, jeder, der hier in diesem Land lebt, muss geimpft sein. Ich habe noch nicht die richtige Antwort darauf gefunden. Natürlich höre ich jetzt Herrn Jendro und der sagt, also das kann doch eh keiner kontrollieren. Okay, aber mein Gedanke, der mir dann kommt, ist...
War der Politik bisher auch egal.
Es muss ja gar nicht jeder bei allen kontrollieren. Aber gehen Sie doch mal auf eine maßnahmenkritische Demonstration. Und dann tragen Sie doch mal Ihre Mund-Nasen-Bedeckung nicht. Oder halten Sie doch mal angeblich nicht den Abstand. Vielleicht ist es ja dann möglich, dass Sie in eine Personenkontrolle geraten und dann sagt der Beamte eben nicht, zeigen Sie mir doch mal bitte Ihren Maskenattest, zeigen Sie mir doch bitte Ihren Personalausweis, sondern er sagt, zeigen Sie mal bitte Ihren Impfnachweis. Und schon hast du zumindest eine gewisse Gruppe, die ja möglicherweise impfkritisch ist, in die Impfpflicht reingeholt. Und dann gibt es beispielsweise das Bußgeld über 2.500 Euro. Und möglicherweise muss man ja gar nicht alle sich nehmen, sondern bloß die, die sich öffentlich äußern. Und wenn beispielsweise jemand von uns sich hier hinsetzt und sagt, also ich bin nicht geimpft oder den Booster hole ich mir nicht ab, obwohl es meine Pflicht wäre, na, vielleicht kommt man dann direkt zu mir nach Hause und kontrolliert bei mir mal die Impfpflicht. Das ist doch alles denkbar. Also ich will sagen, man muss es ja nicht bei jedem jederzeit kontrollieren. Dafür müsste man erstmal technische Möglichkeiten schaffen und das wird sicherlich locker das Jahr 2022 hinausgehen. Aber man könnte es ja dann trotzdem einführen und dann, wenn man es besonders braucht oder bei Personen, die man besonders braucht, gezielt kontrollieren. Das wäre jedenfalls mein Vorschlag zu der Sache.
Ich glaube, Berlins Innensenator Geisel hat das mit Bezug auf Clankriminalität mal Politik der Nadelstiche genannt. Das wären dann so Nadelstiche. Wenn aber im Umkehrschluss die ganzen Anzeigen, die dann geschrieben werden, selbst von denen, die zu dir nach Hause kommen, dann beim Bezirksamt Berlin-Mitte liegen bleiben.
Du bist dann in einem beschleunigten Verfahren.
Schön. Ja, herrlich.
Die Alternative zum Racial Profiling, Medical Profiling. Herr Jopper wird alle drei Tage nach seinem Impfnachweis kontrolliert, zufällig vor seinem Wohnsitz.
Da ist wieder der Schmidt vom Bezirksamt Süd. Ja, ja, ja.
Ja, also ich meine, wer weiß, was kommt. Ich will bloß sagen, sollten Sie sich bislang gegen das Impfangebot... Das jetzt schon vermehrt, also nicht zum ersten Mal, sagen Sie im Morgenmagazin einfach Impfverweigerer. Muss ich den nochmal schreiben, damit die damit aufhören? Nein, die hören damit nicht auf. Nee, das ist jetzt drin. Ja. Impfverweigerer. Wie kann ich denn eigentlich ein Verweigerer sein, bloß weil ich ein Angebot nicht angenommen habe?
Du.
Ja, also sollten Sie dazu
das
gehören.
Schon lange.
Sollten Sie Ihr Impfangebot nicht angenommen haben? Es ist Ihre Entscheidung. Meinetwegen nehmen Sie es an, wirklich. Also ich halte es durchaus für möglich, dass schwere Verläufe damit verhindert werden. Das ist meine persönliche Meinung nach allen Dingen, die ich so vorliegen habe. So, machen Sie es, wenn Sie es möchten. Wenn Sie es nicht machen, dann machen Sie sich auf einiges gefasst. Und es tut mir leid, dass wir das jetzt hier heute mal so auf den Punkt gebracht haben. Wir werden es auch nächste Woche möglicherweise nochmal auf den Punkt bringen oder übernächste Woche. Aber es ist schon wirklich, ich finde es schon krass, in einem Land zu leben, in dem man sich das nicht hätte vorstellen können, dass es so kommt.
Ja, bei ganz vielen. Bei manchen kommt ja jetzt aber auch vielleicht die Frage auf, hilft uns denn eigentlich diese hohe Impfquote, die wir ja alle anstreben, hilft die denn zur Vermeidung von hohen Inzidenzen? Und wir reden jetzt nur von den Inzidenzen. Zumindest das können wir Stand jetzt weitestgehend verneinen. Und dazu nehmen wir uns jetzt mal eine Studie vor, die ist von Forschern der Harvard University erstellt worden, ist in sozialen Medien bereits weite Kreise geschwommen. Wir wollen uns an dieser Stelle aber mal differenziert mit dieser Studie auseinandersetzen, denn auch hier gilt, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Veröffentlicht wurde sie Ende September und sie wurde mittlerweile auch von anderen Forschern geprüft. Sie trägt die Überschrift: Der Anstieg von Covid-19 steht in keinem Zusammenhang mit der Impfrate in 68 Ländern und 2947 Landkreisen in den Vereinigten Staaten. Also untersucht wurden 68 Länder weltweit und zusätzlich knapp 3000 US-Landkreise.
Genutzt wurden dabei die Daten von Our World in Data. Und zum Vergleich wurde die Woche ab dem 3. September 2021 untersucht. Genauer gesagt die vermeldeten Covid-19-Fälle pro 1 Million Einwohner für jedes Land und der Prozentsatz der vollständig Geimpften.
Das Ergebnis: Auf Länderebene scheint es keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und den neuen Covid-19-Fällen in den letzten 7 Tagen zu geben. Mhm. Hier haben wir eine Grafik für Sie und aus dieser Grafik kann man es dann auch erkennen. Auf der vertikalen Achse sind die 7-Tage-Inzidenzen pro 1 Million Einwohner verzeichnet. Auf der horizontalen Achse die Prozentzahlen der vollständig Geimpften. Das ganz oben rechts mit hoher Inzidenz und hoher Impfquote ist übrigens Israel.
Ach was. Auf Länderebene scheint es also keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und den neuen Covid-19-Fällen in den letzten 7 Tagen zu geben in dieser Studie. Tatsächlich deutet die Trennlinie dort sogar darauf hin, dass Länder mit einem höheren Prozentsatz vollständig geimpfter Bevölkerung sogar mehr Covid-19-Fälle pro 1 Million Einwohner haben.
Jetzt kommen wir allerdings zu einem dicken Aber und weiteren Abers. Also in vielen Telegram-Gruppen hört es jetzt auf, wenn es geteilt wird. Aber wir bemühen uns natürlich immer um eine ausgeglichene Analyse. Die beiden Autoren der Studie, ein Harvard-Professor für Bevölkerungsgesundheit und sein Praktikant, wollen mit der Studie nicht aussagen, dass die Impfung keinen Sinn hat.
Ja, vielmehr sagen sie, dass die Impfung mit anderen Maßnahmen wie Hygieneregeln einhergehen müsse. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte einer der Forscher, Zitat: Die Analyse zeigt, dass die Zahl der Fälle unabhängig von der Durchimpfungsrate höher oder niedriger sein kann, ohne dass es ein klares, wiedererkennbares Muster gibt. Daher bekräftigt die Analyse die Impfung als wichtige Strategie zur Verringerung der Infektion und der Übertragung, zusammen mit dem Händewaschen, dem Tragen von Masken, guter Belüftung und räumlicher Distanz.
Diese Aussage übrigens ist erst getroffen worden, nachdem es mediale Aufmerksamkeit und Kritik gab. Vor dem Hintergrund wäre es natürlich interessant gewesen, wenn man auch doch die Maßnahmen der jeweiligen Länder dort berücksichtigt hätte. Und hier kommt noch ein Kritikpunkt von mir. Wenn ich mir das jetzt hier dargestellte Studiendesign mal angucke, also man nimmt einfach die Daten von Our World in Data, Impfquote plus Inzidenz. Das kann ich tatsächlich auch mit meinem Praktikanten machen. Das ist jetzt nicht so tiefgehend. Und da kommt ein weiterer Kritikpunkt von meiner Person jetzt.
Dass es eine Woche gewesen ist, stimmt's?
Es ist eine Woche gewesen. Also wir haben ja nun mal Wellen. Und wenn ich jetzt schon höre Israel, naja, zu dem Zeitpunkt war Israel hier oben und jetzt ist Israel hier unten. Es ist halt ein bisschen schwierig. Da kann man natürlich sagen, das wird ausgeglichen dadurch, dass es über 60 Länder sind. Aber gerade dieser Zeitraum von 7 Tagen ist jetzt auch nicht besonders lang als Beobachtungszeit.
Ja, und selbst dann hätte es ja noch andere Ungenauigkeiten gegeben, weil in den unterschiedlichen Ländern eben auch unterschiedlich getestet wird. Manchmal werden ja sogar vermehrt nur die symptomatischen getestet.
Aber jetzt gibt es ja nicht wenige, die sagen, da fällt mir was ein. Mhm. Wir haben ja neue Daten, also wir kriegen die Daten immer am Dienstag, am Mittwoch dann mit dem RKI. Positivrate in Deutschland liegt jetzt bei etwa 17%. Das bedeutet, jeder 6. PCR-Test in Deutschland ist positiv.
Alle in Köln?
17%. Aus Österreich war meine letzte Zahl 4,%. Aber Österreich hat eine viel höhere Inzidenz. Das liegt ja auch daran, dass man dort sehr viel mehr Goldstandard verwendet.
Hm. Ja.
Im Hinterkopf, da war doch mal was. Ja? Testhäufigkeit beobachten. Gut, jetzt gibt es ja nicht wenige, die sagen, dann guck doch mal nach Gibraltar. Die haben ja eine Impfquote von 100% und trotzdem aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 480 mit Stand Dienstag. Was ist denn da los, Marcel?
Also offiziell gibt es in Gibraltar sogar eine Impfquote von 115%. Ja, Sie haben richtig gehört. Liegt aber daran, dass man jetzt erstmal generell geguckt hat, wie viele Impfdosen wurden in Gibraltar verimpft. Das waren alles in allem bisher rund 78.000 Impfdosen, hauptsächlich von BioNTech/Pfizer. Die Bevölkerung von Gibraltar umfasst aber nur rund 33.000.
Der Rest ging an Sarah Lee Heinrich.
Blöd.
Ja, sie hat es ja echt auch nicht leicht, ne? Als Nachwuchspolitikerin gleich so viel einstecken müssen. Lass uns doch mal lieber über Philipp Amthor sprechen, weil der ist immerhin schon 29, da ist er ja schon in einem total rechtsfähigen Alter.
Das ist doch Benjamin Button, der ist eigentlich 80.
Rechtsfähiges Alter, Gott sei Dank, sonst wäre er nicht schon zweimal verurteilt wegen zu schnell fahren. Oder war das nicht so?
Ja, ja.
Unglaubliches Thema. Ach, hier geht es übrigens auch um die Pendler, passt ja ganz gut.
Ja.
Also wir kommen zurück nach Gibraltar. Ja, die Pendler, rund 8.000, 9.000 Spanier arbeiten auf der britischen Landzunge und haben sich zumeist auch dort impfen lassen. Ja. Die Impfquote unter den tatsächlichen Bürgern Gibraltars dürfte deswegen eher so um die 90% liegen. Hm. Genau weiß man das aber nicht.
Ja, und abgesehen von den Pendlern gibt es natürlich auch noch Touristen. Das macht Berechnungen und Vergleiche mit Gibraltar zu anderen Ländern ganz schwierig.
Wobei du es am Montag ja mal probiert hast, aber ganz gelungen ist es dir wohl nicht.
Nein. Also ich hatte mir da eine Woche rausgesucht, kürzlich erst her, in der gab es auf Gibraltar in der ganzen Woche rund 300 Neuinfektionen. Und in dieser Woche lag auch genau ein Covid-Patient auf der Intensivstation. Und dann habe ich das getan, wo jeder Statistiker und Virologe wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde.
Du hast die Zahlen auf die deutsche Bevölkerung hochgerechnet.
Ja, genau. Und das würde dann in Deutschland auf die deutsche Bevölkerung hochgerechnet bedeuten, dass wir in dieser Woche 750.000 Neuinfektionen innerhalb von einer Woche gehabt hätten und rund 25.000 Intensivpatienten in dieser Woche. Zahlen, die wir hier nicht haben, aber auch nicht haben wollen.
Aber auch nicht kriegen. Hm. Ja, du kannst ja gar nicht so viele Intensivpatienten kriegen, weil du gar nicht die Betten dafür hast.
Notfall von der muss ein Intensivpfleger sich um 80 Betten kümmern.
Why not? Die Olle Popeye.
Gott.
Von so kleinen Zahlen kann man natürlich nicht hochrechnen.
Nein.
Außerdem müssen wir dann auch die Zahlen der Pendler nach Gibraltar berücksichtigen und hochrechnen.
Ja, das wären dann auf Deutschland hochgerechnet 20 Millionen Pendler täglich, die aus dem Ausland nach Deutschland kämen.
Sie merken, so einfach geht's also nicht. Aber genau deswegen kann man Gibraltar eben auch nicht als Argumentationshilfe für irgendwelche Vergleiche nehmen. Im Münchner Merkur hingegen hieß es, das Hauptziel, mit Impfung schwere Verläufe zu verhindern, sei auf Gibraltar erreicht worden.
Ja, das kann man aber ebenso mit solch kleinen Zahlen aussagen. Abgesehen davon, dass die Pendler übrigens in spanische Krankenhäuser gehen, die jetzt da mit Gibraltar in diese Zahlen gar nicht eingeflossen sind.
Also jeder argumentiert halt irgendwie immer so, wie es ihm gerade am besten passt. Und man findet dann auch irgendwie eine Studie, die das dann auch belegen kann. Ja. Ich meine, Kaffee ist mega gesund. Findest du auch viele Studien zu.
Alles.
8 Liter Kaffee am Tag ist schädlich, findest du bestimmt auch eine Studie. Mhm. Und so ist es eben bei Corona auch. Und vor allem ist es ja auch oftmals eine Frage der Interpretation oder Verkürzung von Studien.
Ja.
Mhm. Gut, also egal, ob man jetzt Maßnahmenbefürworter oder Kritiker ist, man findet schon immer was. Nur, dass es hierzulande halt gefühlt für uns eher die gleichen Leute sind, die Maßnahmenbefürworter, die zu Wort kommen.
Ja. Und also irgendwie habe ich ja seit Wochen das Gefühl, dass sich alles irgendwie in einer Zeitschleife befindet. Also wirklich, ich meine, das Hochschrauben von Maßnahmen, dieser medial starre Blick auf Inzidenzen, politische Lippenbekenntnisse, das ist doch ein Déjà-vu aus 2020.
Aber anstatt immer nur alte Maßnahmen wieder rauszukramen und uns wieder aufzuerlegen und zu verschärfen, sollte man vielleicht einmal einen Blick auf die Maßnahmen treffen, die man schon mal getroffen hat. Also beispielsweise im vergangenen Jahr. Warum beispielsweise gibt es eigentlich im Restaurant 2G und der Lockdown wird da nicht vollkommen ausgeschlossen? Also genau das, was wir vor einem Jahr gemacht haben.
Absolut. Heute wissen wir doch eigentlich, dass genau da wenige Infektionen passieren im Vergleich. Im Einzelhandel übrigens noch weniger. Und das sagen nicht wir, das sagt ja die ach so berühmt und bekannte Luca-App. Ja, die gibt's noch, die Luca-App. War für die Länder ganz schön teuer, diese App. Neue Auswertung der App, die ist aber in der Tat ganz interessant.
Unter anderem hat da die Hamburger Morgenpost darüber berichtet. Corona-Hotspots, wo die Luca-App am häufigsten warnt, ist der Titel dieses Artikels. Mhm. Es wurde also untersucht, wo eigentlich Infektionsketten laut Luca-App entstanden sind.
Ja, dabei wurden über 180.000 Warnmeldungen analysiert. Erfasst wurden dabei Warnhinweise per App und Anrufe bei Nutzern der App durch das Gesundheitsamt. Das Ergebnis, beinahe die Hälfte betraf dabei Clubs und Diskotheken mit rund 49%. Knapp ein Viertel der Meldungen betraf Bars.
Dann ging bei Restaurantbesuchern, gab es 20% der Warnungen. Mhm. Also Interpretation war, das ist jetzt wenig, aber wenn ich mir die Anlagen gucke, finde ich es gar nicht so wenig.
Ja,
also du hast 49% Diskos, 25% Bars und 20% Restaurants.
Ja, wie das zustande kommt, klären wir ja gleich noch.
Bei Besuchern von Events und Festivals waren es wiederum 9%. Mhm. Kaum eine Rolle spielten der Einzelhandel, Kinobetriebe oder Theater, Museen und Kultureinrichtungen mit jeweils nur rund 1%.
auch die Bereiche
Sport. Das heißt, du machst einfach eine Bar Museum auf. Dann ist alles
zum Beispiel, ja, mhm, ja. Oder die Diskothek im Schwimmstadion, weil also Sport und Schwimmbäder, die erwiesen sich mit 0,8 bzw. 0,6% definitiv nicht als Hotspots. Aber Hauptsache, den Kindern wurde der Sportunterricht gestrichen, das Seniorenturnen ist auch ausgefallen. Aber hat man gelernt? Nee, wie ich mitbekommen habe, in Baden-Württemberg, da darf man ab gestern, glaube ich, auf einem Trimmdichtfahrt morgens früh um 8 alleine.
Fake News. Erzähl mal und dann debunke ich das.
3G plus, so viel ich weiß.
Ja, mhm. Ich habe das auch gelesen und ich fand das so krass, dass ich es hier in meinem Skript auch aufgeschrieben habe, handschriftlich, und wollte es präsentieren, habe es aber nochmal gern gecheckt, weil ich natürlich vorsichtiger bin in jederlei Hinsicht als der Joppa. In diesem Fall jedenfalls schon.
Also 3G plus für Sportveranstaltungen
30. 3G plus, wenn du Sport draußen machst. Mhm. Das gilt aber nicht für das Joggen auf dem Trimmdichtpart, sondern in einer Sportstätte.
Draußen.
Richtig.
Richtig. Also drinnen ist 2G.
Ja. Mhm. Aber sie dürfen auch weiterhin ohne PCR-Test alleine joggen gehen.
Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Na gut, aber auch das steht ja irgendwie alles auf der Kippe, wenn wir Maßnahmen wie im letzten Jahr. Ja,
zumindest für Ungeimpfte. die Auswertung hat natürlich einen Haken. Gemessen werden konnte nur dort, wo man auch die Luca-App tatsächlich zur Anwendung bringt und einchecken lässt. Also Supermärkte fallen da natürlich größtenteils raus. Mhm. Ebenso Privatveranstaltungen könnte man schon machen. Ob das oft gemacht wird, nun ja. Mhm. Und wer jetzt ein eingefleischter Maßnahmengegner ist, der wird die App ja wohl nicht haben, oder?
Was sagt denn eigentlich der Erfinder der App und der Millionär Smudo dazu?
Hören wir nochmal rein.
Das, wenn wir gar nichts wissen, dann müssen wir einfach alles dicht machen. Dann kann man sagen, man kann nicht rausgehen. Aber da wir wissen, dass zum Beispiel in Weimar, was mal Modellregion ganz früh für Luca war, wurde schon sehr früh rausgefunden, dass der Einzelhandel eigentlich fast gar kein Risiko hat. Das ist doch eine Erkenntnis, mit der kann man doch arbeiten. Dann kann man doch den Einzelhandel ein bisschen lockern. Wenn man rausfindet, okay, Clubs sind schwierig, dann kann man sich überlegen, was können wir machen mit den Clubs? Dann müssen wir uns dort irgendwas überlegen. Und dann haben wir natürlich schon ein höheres Niveau an Freiheit, als wenn wir sagen, wir wissen gar nicht, was los ist, aber alle infizieren sich, lassen es alles zumachen.
Alles ein bisschen verwirrend, was der Smudo da gesagt hat. Wahrscheinlich wieder alles in den Arm gemacht. Aber im Kern meint er wohl, da wo keine Infektionen passiert sind, braucht es auch keine Maßnahmen oder gar Lockdowns. Also zum Beispiel beim Sport.
Ja, was fordert eigentlich nochmal gleich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder?
Die Impfpflicht beim Sport.
Ah.
Ja, oder eben 2G.
Richtig, ja. Fordern. Ja, aber selbst die höchsten Inzidenzen haben nicht wahr, lieber Herr Ministerpräsident. 2020 für das Pflegepersonal so richtig schön klatschen, 2021 dann aber bei der Abwanderung zuschauen und mit einer möglichen Impfpflicht nochmal das Ganze katalysieren.
Also, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass in der vorhergesagten vierten Winterwelle wegen Corona-Patienten die Intensivpatienten und die Kapazitäten an die Grenzen kommen, da ist da nicht etwa die versäumte Politik dran schuld.
Nein.
Übrigens, der Anteil von Covid-Patienten an allen belegten Intensivbetten beträgt aktuell 16% mit Stand Dienstag.
Ich habe übrigens noch einen Ausschnitt von 2018 von der Ärztezeitung gesehen. Da lautete die Überschrift, wir blenden es mal ein, da ich es gerade nicht sehe, kann ich es nicht richtig wiedergeben. Ich sage Ihnen, was im Artikel stand. Die Krankenhäuser sind an ihren Kapazitätsgrenzen. Oh Gott, eventuell Triage, man muss da eventuell Leute umlegen. Also eventuell werden Leute umgelegt. Na, aber es ist tatsächlich 2018. Ich möchte übrigens hier nicht die Grippe mit Corona vergleichen. Ich möchte sagen, dass es Notstand auf den Pflegestationen 2018 schon gab, auch 2014. Und
auf seinem Grabstein wird stehen, ungeimpft und umgelegt.
So ungefähr. Und ich wette, du wirst ihn meißeln. Gut, aber medial bekommt man ja den Eindruck, aktuell liegen irgendwie 90% von Covid-Patienten auf den Intensivstationen.
Wäre das ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich? So ein Also ich dachte ja schon, die Sendung wird heute nicht albern genug für Sie. Denn immer wieder, letzten Endes habe ich manchmal das Gefühl, es ist egal, was wir sagen, Hauptsache wir können gemeinsam lachen.
Das
ist der Donnerstagabend, ja, wo wir alle mal ein bisschen Spaß haben. Es ist eine so dermaßen beschissene Situation im Moment. Es setzt, also mir setzt es wirklich zu. Aber solange Herr Joppa seinen Grabstein zu Weihnachten bekommt, ist ja alles gut. Ich habe auch gleich noch einen für dich. Warte mal ab.
Wehe, ich krieg den nicht. So. Mhm. Aber jetzt noch mal ein Gedanke.
Ja, bitte.
Es ist doch eigentlich nicht die Aufgabe der Bevölkerung, die Intensivstationen vor Patienten zu schützen. Es ist doch vielmehr die Aufgabe der Politik, diese Intensivstationen pandemiefest zu machen. Die Politik versagt jetzt dabei seit Jahren und schiebt das jetzt auf die Ungeimpften, bloß nicht selber der Schuldige sein.
Und ich bin immer ganz neidisch auf diejenigen, die schon immer alles gewusst haben. Wir haben in den letzten Wochen alle gemeinsam viel dazu gelernt, auch über dieses Virus und über manche Folgen von Entscheidungen.
Nein! Und da sind wir uns doch alle wieder einig. Das ist doch schön.
Schön, das ist ein schöner Abschluss. Und ja? Weißt du, was mir eben eingefallen ist? Ich wollte deinen Fluss nicht unterbrechen. Mache ich ja so ungerne. Aber als du gesagt hast, warum machen wir nicht einfach eine Disco im Schwimmbad? Da ist mir eingefallen, wie ich vor vielen Jahren im Stadtbad Oderberger Straße in Berlin-Prenzlauer Berg Silvester gefeiert habe. Mhm. Und da konntest du nämlich unten im Becken tanzen. Ah. Das war nämlich trockengelegt und wurde dann irgendwann renoviert und ist jetzt irgendwie so ein Nobelpuff. Nicht Puff in dem Sinne, sondern Puff in dem Sinne. Und da konntest du also im Schwimmbad tanzen. Ah. Problem war, die hatten irgendwie für die ganze Party-People von 600 Leuten nur 2 Toiletten, auf die du dich anstellen musstest. Und dann dauert es auf der Toilette bei manchen Leuten ganz schön lang.
Ich wollte gerade sagen, normalerweise macht man dann ins Wasser, aber wenn da kein Wasser ist.
Das ist nämlich der Witz dazu. Da bekommt der Begriff nicht ins Becken pinkeln eine ganz neue Bedeutung.
Apropos Niveau, wir kommen zum Webtipp.
Den haben wir denn heute?
Wir haben einen Webtipp,
nackte,
der...
Nackte Geschichten. Der Milena Preradovic, Aya Velasquez, Lockdown 4. Und Paul Brandenburg, alle nackt.
Alle nackt, also vom Niveau her. Nein, wir empfehlen Ihnen mal einen Podcast von unserem Kollegen Paul Brandenburg. Den macht er jetzt, ich glaube, 4 Ausgaben gibt es insgesamt schon. Und er moderiert den mit jeweils immer 3 unterschiedlichen Gästen. Du hast es gerade schon gesagt, in der ersten Sendung, Milena Preradovic, die Journalistin Aya Velasquez und der Twitter-Satiriker, so nenne ich ihn mal, Dr. Lockdown Wieler. Und in die erste Ausgabe hören wir mal kurz rein.
Die Einschränkung der Grundrechte und die sogenannten Corona-Maßnahmen. Das war alles nach meiner Wahrnehmung kein Thema in diesem Wahlkampf. Habt nur ich da was verpasst oder seht ihr das auch so?
Kein Thema, richtig.
Kein Thema und man hat es vollkommen den sogenannten Schwurbler-Parteien überlassen. Also im Prinzip die Basis hat das Thema Alibi-mäßig geführt für alle die, die nicht AfD wählen wollten.
Und, da würde ich gerne mal ganz kurz einhaken.
Dr. Wieler, unbedingt.
Gerade dieser Vergleich FDP und Grüne bei den Erstwählern. Ich habe da sehr interessante Aussagen auch von Erstwählern dazu gelesen, die auch unter anderem das Thema Corona-Maßnahmen aufgegriffen haben und gesagt haben, wir wählen natürlich nicht die Schwurbler-Parteien, aber wir wählen die FDP, weil es die einzige von den großen Parteien ist, die möglicherweise auch eine Chance hat, in irgendeiner Art und Weise in die Regierung zu gehen, die sich auch bei dem Thema Corona zumindest in Teilen hervorgehoben hat. Kann man jetzt sehen,
der Kubicki-Faktor.
Das ernst meint. Genau, ja. Der Kubicki-Faktor natürlich, ganz, ganz
genau,
wichtig.
Genau, hat geklappt.
Nacktes Niveau ist das, ein Podcast aus dem Hause Paul Brandenburg, zu finden auf YouTube, Spotify, Deezer und vielem mehr. Und wir schreddern.
Super, los geht's. Was haben wir mitgebracht?
Ach, das ist eigentlich ganz schön.
Das ist eine Mail, die wir zugeschickt
haben. Ja, der Norbert hat uns geschrieben. Wir haben den Namen übrigens mal verfremdet, aus Gründen. Seine Mutter liegt nämlich in einem Pflegeheim der Benefit-Gruppe in Baden-Württemberg. Und seit der Corona-Krise, da hat es auch einen ständigen Wechsel unter dem Personal gegeben. Und jetzt will man bei der Benefit-Gruppe nach mehreren Corona-Ausbrüchen die Notbremse ziehen und alle Ungeimpften entlassen. Obwohl es dafür eigentlich keine rechtlichen Gründe gibt. Aber was, wenn es dann jetzt kein Personal mehr gibt? Und da gab es ein Rundschreiben von der Benefit-Gruppe. Ich möchte dich bitten, den ersten Teil zu verlesen. Ich mache den zweiten.
Wir brauchen mehrere Schutzwälle, weil keiner für sich allein ausreicht. Erster Schutzwall, Immunität durch Impfung. Zweiter Schutzwall, tägliche Testung aller. Dritter Schutzwall, Hygiene und Desinfektion, FFP2 und so weiter. Meine Geduld mit impfunwilligen Mitarbeitern, bei denen auch kein medizinischer Grund vorliegt, ist aber endgültig zu Ende. Ab 1. Dezember setzen wir in der Benefit-Gruppe eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter durch.
Weiter heißt es, statt nun sorgenvoll auf den Dezember zu schauen, möchte ich jetzt alle Kräfte mobilisieren, um die Versorgung unserer Bewohner weiter zu gewährleisten. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und genau für das Undenkbare möchte ich Sie gewinnen und bitte Sie um Ihre tatkräftige Mithilfe, sofern Sie geimpft sind. Es gibt viele Tätigkeiten, bei denen Sie uns unterstützen können, die in der Hauswirtschaft zum Beispiel zu helfen. Zum Beispiel Reinigungsarbeiten übernehmen, kochen oder Wäsche waschen, legen und bügeln. Auch in der Grundpflege gibt es Tätigkeiten, bei denen wir Hilfe benötigen. Und das ging übrigens an die Angehörigen der Heimbewohner raus. Ich habe mir sagen lassen, monatlich kostet ein Heimplatz dort 4.500 Euro. Wenn Sie da noch mit anpacken, vielleicht kriegen Sie ja einen Rabatt.
Fragen Sie nicht, was die Benefit-Gruppe für Ihre Oma tun kann. fragen Sie, was Sie für die Benefitgruppe machen können.
Absolut.
Aber nur wenn Sie geimpft sind, da fallen also schon mal 70% mindestens unserer Zuschauer raus.
paar Ankündigungen vielleicht noch. Schauen Sie gerne nochmal in unsere Basta Berlin Telegram-Gruppe. Basta Berlin ist da auch der Name zusammengeschrieben. Wir haben uns in dieser Woche ein bisschen rar gemacht, weil wir wirklich viel auf dem Schreibtisch hatten. Wir wollen aber jetzt wieder mit ein paar mehr Umfragen einsteigen, damit Sie auch was zu tun haben. Genau. Und ich glaube, ansonsten, ich werde mich in dieser Woche noch mit den Pflegern für Aufklärung unterhalten. Wenn daraus ein Video auch in optischer Form entsteht, dann wird es das sicherlich auch auf YouTube demnächst geben.
Punkt. Alles klar, dann war es das ja für heute. Nächste Runde dann am 25. November 2021. Mein Name ist Benjamin Gollmer. Bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.